Wir brauchen Akzeptanz vor Ort zur Realisierung der Projekte und dafür ist eben eine Maßnahme die finanzielle Beteiligung. Der Landesgesetzgeber hat einfach auch ignoriert, dass die Projekte an vielen Stellen teurer geworden sind. Die Kosten haben sich anders entwickelt, als es noch vor 5 Jahren war. Und nichtsdestotrotz hat der Gesetzgeber die Verdreifachung der Sonderabgabe für Windenergie angestrebt.
Im November 2025 beschließt die Brandenburger Landesregierung das Erneuerbare Energien Sonderabgabegesetz. Dieses erhöht die jährlichen Abgaben von Windenergie und Solaranlagen an Nachbargemeinden. Statt einem festen Beitrag von 10.000 Euro müssen für Windkraftanlagen nun 5.000 Euro pro Megawatt bezahlt werden. Damit erhöht sich die Abgabe für eine 6-Megawatt-Anlage auf 30.000 Euro jährlich, also 3-mal so viel. Die Erhöhung überschreite für viele Unternehmen und Projekte die wirtschaftliche Belastungsgrenze, kritisiert der Landesverband Erneuerbare Energien Berlin-Brandenburg. Welche Auswirkungen der Verband sieht und welche alternativen Beteiligungsmodelle gewinnbringender sein könnten, habe ich Geschäftsführer Sebastian Hase gefragt. Das ist, was jetzt passieren muss. Ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Konzepte und Projekte die Energiewende voranbringen. Es soll jetzt um diese Erhöhung der kommunalen Sonderzahlungen gehen, dass Sie in Ihren Positionen durchaus auch kritisch sehen. Was sehen Sie daran kritisch und wie ordnen Sie das erstmal ein?
Also erstmal grundsätzlich, Land Brandenburg hat sich ja relativ frühzeitig aufgemacht, sozusagen dieses sehr sperrige Gesetz, Windenergieanlagenabgabengesetz, sozusagen zu formulieren und auch wirken zu lassen. Das sind ja dann die 10.000 Euro im Windbereich gewesen, je Anlage. Das neue Gesetz, das ja dann im vergangenen Jahr, kurz vor der Weihnachtspause noch verabschiedet wurde, das ist ja etwas schon etwas anderes als das ursprüngliche Gesetz. Es ist ja ein Gesetz, welches jetzt die Sonderabgabe Solarenergie und die Sonderabgabe Windenergie zusammenbringt. Also das erstmal für das grundsätzliche Verständnis, worum es da geht. Und man hat sich so ein bisschen von diesem sperrigen Begriff befreit und nennt es jetzt ein Beteiligungsgesetz. Grundsätzlich an der Stelle erlaube ich mir immerhin darauf hinzuweisen, also wir als LEE, wir, das ist die Branche, das sind die Mitgliedsunternehmen aus ganz verschiedenen Sparten, für die ist natürlich klar, wir brauchen Akzeptanz vor Ort zur Realisierung der Projekte und dafür ist eben eine Maßnahme die finanzielle Beteiligung. Die finanzielle Beteiligung der Kommune oder der Bürgerinnen und Bürger direkt. Das kann man dann vor Ort ja ausgestalten, aber das ist erstmal der grundsätzliche Anlass. Wir brauchen die finanzielle Förderung vor Ort. Nichtsdestotrotz haben wir als LEE den Prozess der Gesetzgebung kritisch begleitet, weil wir gesehen haben, das Land Brandenburg lässt gute Möglichkeiten aus und könnte hier besser regeln. Das war unser Anspruch gewesen, darauf aufmerksam zu machen. Da geht es zum Beispiel, und das war so ein Hauptkritikpunkt gewesen, der Landesgesetzgeber hat einfach auch ignoriert, dass die Projekte an vielen Stellen teurer geworden sind. Die Kosten haben sich anders entwickelt, als es noch vor 5 Jahren war. Und nichtsdestotrotz hat der Gesetzgeber die Verdreifachung der Sonderabgabe für Windenergie angestrebt. Das ließ sich sehr, sehr schwer vermitteln und lässt sich auch heute noch sehr, sehr schwer vermitteln. Und wir bedauern es zutiefst, dass der Gesetzgeber da auf unsere Hinweise nicht, ich sag mal, also die an der Stelle dann nicht so ernst genommen hat, wie wir uns es gewünscht haben. An der anderen Stelle sind es eben, darauf haben wir auch hingewiesen, es gibt heute schon viele tolle, gute Projekte vor Ort, regionale Projekte, die mit den Vorhabenträgern, den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort realisiert werden. Das hat man ergänzend eben auch zu einem Windeuro gemacht von 10.000 Euro. Das hat man gemacht. Der Spielraum fehlt jetzt. Wenn man sagt, wir haben jetzt eine Sonderabgabe, die wirklich so hoch angesetzt ist, dass man sagt, Halleluja, da kommen wir nicht mehr weiter, wir zahlen das einfach und dann können wir auch nicht mehr tun. Das ist traurig. Und darauf haben wir hingewiesen, dass diese guten Projekte dann sozusagen in Gefahr laufen, dass sie nicht mehr so eine Zukunft haben, wie sie es vielleicht verdient haben an der Stelle. Darüber hinaus haben wir auch sehr stark kritisiert, dass es sehr kurze Übergangsfrist gibt für die Projekte mit der Wirkung. Und da auch nochmal ganz grundsätzlich der Hinweis, gefordert haben wir schon immer, wir brauchen eine bundeseinheitliche Lösung. Da bleibt es dabei, da kann der Bund sich winnen und tun und machen, wie er möchte. Mhm. Aber das wäre, glaube ich, noch die allerbeste Lösung. Ja.
Genau, auf einige Elemente, die Sie schon angesprochen haben, wollen wir auch nochmal genauer blicken. Vielleicht erstmal zur Einordnung auch diese Kurzfristigkeit, die Sie gerade angesprochen haben. Also nach meinen Informationen, die ich rausbekommen habe, wurde am 14. Oktober 2025 beschäftigte sich der Ausschuss mit dem Gesetz und dann am 19. November gab es nochmal im Landtag eine Plenarsitzung dazu. Und jetzt wirkt ja das Gesetz bereits schon ab dem 1. Januar. Also bewerten Sie denn diese Kurzfristigkeit?
Also ich weiß nicht, woher dieser zeitliche Druck entstanden ist bei dem Landesgesetzgeber. In all unseren Stellungnahmen, und wir waren ja auch in einer Anhörung, in einer fachlichen Anhörung eingeladen gewesen im Landtag und hatten da die Gelegenheit, unsere Position nochmal vorzutragen, war das einer der größten Kritikpunkte gewesen, diese Kurzfristigkeit. Und zwar, ich glaube, es ist schon einmalig, wenn man sagt, okay, wir haben hier ein Gesetz, das ist dann gerade mal 6 Wochen alt und dann wirkt das mit all ihrer Konsequenzen, insbesondere was die finanzielle Belastung der Projekte anbelangt. Weil man muss wissen, die Vorhabenträger haben ja einen gewissen Vorlauf auch schon. Projekte sind 2-3 Jahre vorher sozusagen schon in die Genehmigungsphase gegangen. Das dauert nun mal eben so lange, wie es dauert. Und man hatte da noch ganz andere Grundannahmen. Insbesondere was die Sonderabgabe geht, machen wir es konkret. Da hat man mit 10.000 Euro pro Anlage pro Jahr geplant. Jetzt kommt man mittendrin in dieser Genehmigungsphase, in einer Phase, wo Banken sozusagen schon die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt haben, auf der Grundannahme alter Annahmen, kommt jetzt eine Sonderabgabe um die Ecke, die verdreifacht worden ist. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig dann auch in der Machbarkeit der Projekte darzustellen. Das fällt schwer. Man muss mit den Banken neu in Kontakt treten. Man muss mit denen neu verhandeln, weil sich die Rahmenbedingungen einfach verändert haben. Und darauf haben wir immer wieder darauf hingewiesen, uns hätte es ja geholfen, wenn der Landesgesetzgeber vielleicht eine Frist von 1 Jahr eingeräumt hätte. Das hätte vielen Projekten schon an der Stelle geholfen. Nun ist es leider nicht so gekommen. Die Projekte müssen damit umgehen und man wird sehen, wie sie damit umgehen. Aber ja, leider hat das der Gesetzgeber ignoriert, ja, die Möglichkeit.
Okay, bedeutet, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Projekt im ersten Halbjahr dieses Jahres, also es ist bereits im Genehmigungsverfahren, sollte jetzt zur Realisierung kommen. Was genau bedeutet das? Die neue Berechnungen müssen natürlich vorgenommen werden, wie Sie gerade schon gesagt haben, mit Banken. Richtig. Kann das auch zu größeren Projektverschiebungen oder sowas führen?
Also ich gehe davon aus, dass die Projekte erstmal grundsätzlich natürlich versuchen werden, irgendwie zu realisieren. Dafür ist einfach schon so wahnsinnig viel Kraft in diese Projekte investiert worden. Also es geht ja nicht immer auch um, also es geht auch um Geld natürlich, aber da ist so viel Engagement, so viel Personal, so viel Kraft schon in dieses Projekt über Jahre hinweg investiert worden. Man ist natürlich grundsätzlich daran interessiert, logischerweise diese Projekte zu realisieren. Und ich glaube, es werden auch viele Projekte weiterhin realisiert werden, aber die Realisierung an sich ist nicht einfacher geworden. Sie ist dadurch schwieriger geworden. Und ich habe die große Sorge, weil dieses Gesetz gilt ja nunmehr auch für Solarenergie, dass insbesondere die Solarenergie an der Stelle schwerer mit den neuen Rahmenbedingungen umgehen könnte als es momentan vielleicht, und so ist die Hoffnung, die Windenergie tut. Also ich sehe schon die Anzeichen bei der Solarenergie, da gibt es Probleme, die sind einfach viel knirscher auch geplant. Da gibt es Probleme in der Realisierung und es bleiben, und so ehrlich darf man an der Stelle sein, es bleiben Projekte dann liegen. Die werden dann zurückgezogen, ja. Das wäre, also das ist sehr bedauerlich. Und umso bedauerlicher wäre es, wenn es mit mehreren Projekten passiert, weil bei aller kommunalen Beteiligung die Grundvoraussetzung für die finanzielle Beteiligung der Kommunen ist natürlich, dass Projekte realisiert werden.
Bei der Solarenergie geht es dann vermutlich besonders um Freiflächenanlagen, die mit einer gewissen Megawattanzahl geplant haben, wo entsprechend auch der Beitrag dann natürlich steigt.
Genau, so ist das, ja. Ja. Also es sind hauptsächlich Freiflächenanlagen im Land Brandenburg, die dann sozusagen mit den neuen Rahmenbedingungen umgehen dürfen, ja.
Was Sie auch schon kurz angesprochen haben, ist ja vielleicht eine bundesweite Lösung, die es möglicherweise eigentlich ja schon gibt mit Paragraph 6 des EEG. Warum wird das in Brandenburg dann hier in diesem Fall nicht angewendet? Also warum sagt jetzt das Land, wir brauchen darüber hinweg noch eine eigene Regelung?
Also grundsätzlich kann ich sagen, verstehe ich den Gedanken der Länder, ihr zusätzlich regeln zu wollen, weil der Paragraph 6 EEG ist ja freiwillig, kommt ja freiwillig zur Anwendung, 0,2 Cent pro Kilowattstunde sollen dort gezahlt oder möchten dort gezahlt werden. Das gilt für die Solarenergie und das gilt für die Windenergie. Aber es ist eben freiwillig. Und freiwillig bedeutet auch, dass es manchmal nicht gezahlt wird, weil das ist Freiwilligkeit. Und um dann dieser Diskussion so ein Stückchen, ich sag mal, entgegenwirken zu können, verstehe ich, dass die Länder versuchen, das etwas klarer zu regeln. Wir als Landesverband Erneuerbare Energien haben schon sehr, sehr frühzeitig auch immer auf den Bund oder dem Bund darauf hingewiesen, dass wir gesagt haben, versuchen Sie doch, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, diesen Paragraphen 6 verpflichtend gelten zu lassen, so dass es im ganzen, in ganz Deutschland sozusagen eine Regelung zur Finanzierung beziehungsweise zur kommunalen Beteiligung gibt. Ist vom Bund in verschiedenen Art und Weisen, zuletzt glaube ich vor einem Jahr oder so, wieder zurückgewiesen worden mit dem Hinweis, das können wir nicht regeln. Aber ich bin mir sicher, dass es Möglichkeiten gäbe, ich sag jetzt einfach mal, gäbe, auf andere Art und Weise da vielleicht für eine bundeseinheitliche Lösung zu sorgen. Weil, was sehen wir momentan? Es ist ja nicht nur Brandenburg, was sich da auf den Weg gemacht hat und nach einer Länderlösung sucht, sondern es haben sich ja, jetzt insgesamt sind es dann 9 Länder, auf den Weg gemacht und haben eine eigene Landeslösung erarbeitet und die jetzt auch wirkt. Das ist ja schön für die Länder und wir wissen, wir leben in einem föderalen System. Das ist alles sehr, sehr schön und begrüßenswert, birgt aber die Gefahr und das zeigt jetzt auch, das zeigen jetzt auch diese neuen Länderlösungen im Rahmen der finanziellen Beteiligung, dass jeder natürlich ein ganz eigenes Gesetz beziehungsweise einen Lösungspfad aufzeigt, der sich in vielen, vielen Bereichen sehr stark unterscheidet. Und das ist das Problem, womit dann Unternehmen umgehen müssen, wo man sagt, warum soll zum Beispiel in Brandenburg so und so viel Euro kosten und in Niedersachsen so und so viel Euro kosten. Das ist eine Problematik, die insbesondere vor dem Hintergrund der ständig geforderten Entbürokratisierung der Verfahren kaum nachzuvollziehen ist. Also das birgt da diese Schwierigkeit. Ja.
Können Sie irgendwie sagen, woran das liegt?
Naja, sagen wir mal, also es ist so, Brandenburg unterscheidet sich von Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen unterscheidet sich von Bayern. Und Bayern unterscheidet sich von Niedersachsen. Wenn es Landesgesetze gibt, dann versucht der Landesgesetzgeber natürlich auf die, ich sag mal, Herausforderungen, auf die örtlichen Herausforderungen zu reagieren. Und die örtlichen Herausforderungen sind nicht überall gleich.
Okay.
Und daher gibt es einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine Herangehensweise würde man sich wünschen, dass sie vielleicht in Brandenburg zum Tragen kommt. Andere Herangehensweisen sagt man, ach na, das wäre überhaupt nichts für Brandenburg. Also daher, das ist wahrscheinlich die Begründung dahingehend, warum es so große Unterschiede gibt. Eins haben sie leider nicht gemein, da ist wieder Brandenburg mal herauszunehmen. Das ist ja bedauerlich, sozusagen die Anerkennung der Freiwilligenzahlung durch Paragraphen 6. Okay. Da haben alle, also 8 von 9 Ländern haben die Verschränkung sozusagen mit der Landesgesetzgebung hinbekommen. Das Land Brandenburg leider nicht. Das bedauern wir zutiefst.
Um da nochmal kurz zu bleiben, haben Sie denn vielleicht ein Bundesland, wo man sagen könnte, die Voraussetzungen sind ähnlich zu Brandenburg? Welches Bundesland ist denn da vielleicht ein Vorbild für Brandenburg oder könnte es sein?
Also im Rahmen unserer Befassung mit dem Gesetzentwurf in Brandenburg haben wir uns natürlich die einzelnen Landesgesetze genauer angeschaut. Und ich muss sagen, was ich an der Stelle immer sehr charmant fand, da wird es sicherlich auch Schwächen geben in der Gesetzgebung, wie auch immer, oder in dem Gesetz. Aber was ich ganz charmant fand, war das Gesetz aus Niedersachsen. Das hatten wir auch unserer Landesregierung, besonders dem Landesgesetzgeber, versucht nahezubringen. Die Möglichkeit geschaffen, erstens, wir regeln, weil es der Bund nicht kann, den Paragraphen 6 EEG in einem unserer Landesgesetze und verpflichten sozusagen zu dieser Zahlung. Das ist die eine Säule. Mhm. Und daneben gibt es eine zweite Säule, und zwar die nennt sich dann eine Akzeptanzabgabe. Und zwar sagt man dann, und dann könnt ihr, liebe Vorhabenträger, den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort im Rahmen von 0,1 Cent pro Kilowattstunde, also die Hälfte von der Abgabe gemäß EEG, nochmal anbieten für regionale individualisierte Projekte. Wenn diese nicht im Rahmen einer bestimmten Zeit umgesetzt werden, fließen diese Mittel direkt an die Kommune. Mhm. Das mal ganz grob zusammen und etwas holzschnittsartig zusammengefasst. Das fand ich sehr charmant, weil es einfach diese zwei Säulen, da geht man auf zwei Umstände sehr, sehr, sehr gut, sehr direkt ein, die sich immer wieder aufzeigen. Also erstens die Freiwilligkeit der Anwendung von Paragraphen 6, der an mancher Stelle auch für einiges Bauchkrummeln dann auch vor Ort führt. Und zum anderen die Anerkennung, wir schaffen einen finanziellen Rahmen für gute Ideen. Weil wenn man von Akzeptanzförderung spricht, ist auch klar, darauf haben ganz viele Studien darauf hingewiesen, ist es wichtig, dass die Akteure vor Ort ins Gespräch kommen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Also gemeinsam mit dem Vorhabenträger, mit der Kommune, mit den Menschen vor Ort. Und wenn man dann sozusagen eine Lösung findet oder ein Projekt findet, wo alle dahinter stehen, dann ist der Akzeptanz natürlich viel mehr geholfen, als wenn man sagt, okay, Vorhabenträger, du gibst der Kommune jetzt das Geld und die Kommune guckt mal, ja, das ist sozusagen der Beweggrund. Und deswegen haben wir uns so ein Stückchen Niedersachsen rausgepickt, wo wir gesagt haben, Mensch, die haben das eigentlich ganz gut gelöst.
Beteiligung kann verschiedene Weise hergestellt werden. Geldabgaben sind immer auch gerne gesehen, sind aber, glaube ich, auch nicht die einzige Möglichkeit, um Akzeptanz herzustellen. Ja, welche Möglichkeiten sehen Sie denn da noch über das reine Abgeben von Gewinnen?
Ich glaube, die finanzielle Beteiligung ist eine Säule. Darüber hinaus gibt es eben auch Projekte, die häufig beschrieben werden mit der Formulierung direkte Beteiligung. Also ein gutes Beispiel, wir sind hier in Potsdam. In Potsdam hat man sich aufgemacht, eine Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen und da den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen Wege aufzuzeigen, wie man sich am Ausbau der erneuerbaren Energien beteiligen kann, sei es Solar-, sei es Windenergieanlagen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Säule im Rahmen der Akzeptanzförderung. Wir haben in Brandenburg ja auch so tolle Projekte, die man ja auch sehr, sehr gern auch mal auf- oder anführen kann, wo man sagt, Mensch, da kann man sich doch was abgucken. Also zum Beispiel kommunalen Wärmeplanung, Wärmewende. Wichtig, wichtig, gerade draußen ist es richtig kalt, alles ist vereist und jeder möchte natürlich zu Hause eine warme Wohnung haben, die dann ja die Beheizung nicht ganz so teuer ist. Und da machen sich viele, viele schon auf den Weg, eine Art Tauchsieder, der sozusagen in Nechlin Wärme oder Wasser erhitzt, Wasser, das dann sozusagen in die einzelnen Wohnungen eingespeist wird und dann haben die Bürgerinnen und Bürger vor Ort eine warme Wohnung mit Strom, der vielleicht an mancher Stelle sogar abgeregelt worden wäre, aber jetzt diesen Tauchsieder erhitzt hat. Oder zum Beispiel auch in Barut gibt es auch so ein tolles Projekt, wo mit Hilfe von Windenergie sozusagen auch Wärme erzeugt wird, auch im Sinne von Nutzen statt Abschalten. Oder, das ist natürlich immer wieder ein Beispiel, was gern genannt wird, deswegen nenne ich es auch sehr gerne an dieser Stelle, Veltheim. Ortschaft im Land Brandenburg, selbst nennt es sich das einzige autarke Dorf im Land, in Deutschland. Mhm. Die haben da so eine tolle Lösung zur Anwendung gebracht. Die scheren sich nicht darum, ob der Strompreis jetzt irgendwo liegt, sondern die bezahlen einfach ihren fixen Preis. Der ist deutlich geringer als der durchschnittliche Brandenburger oder Brandenburgerin zu zahlen hat. Das betrifft Strom, das betrifft Wärme. Die haben da eine tolle Lösung der direkten Beteiligung. Und wenn man da zum Beispiel mit den Bürgerinnen und Bürgern mal ins Gespräch kommt, die wollen sich gar nichts anderes mehr vorstellen. Also da gibt es nicht die Frage, finden wir das jetzt hübsch oder nicht hübsch? Die Frage ist beantwortet. Es hilft uns, passt.
Ja, sowas kommt dann wahrscheinlich immer gut an, wenn es zum einen im Geldbeutel zu spüren ist, aber absolut, auch in der Lebenssituation.
Genau, genau. Also das ist ja das Wichtige. Das Geld ist das eine, die Sichtbarkeit, also das Sichtbarmachen vor Ort. Was bringt mir so eine Windanlage, was bringt mir so eine Solaranlage vor Ort? Das ist wichtig und das ist, Ich finde, es ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig und man kann es fast gleichsetzen mit der finanziellen Beteiligung, weil wenn der Mensch vor Ort sieht, eine Maßnahme ist realisiert worden, weil Mittel aus der Wind- und Solarenergie zur Verfügung gestellt wurden, dann wird er beim nächsten Mal anders darüber sprechen und das ist wichtig.
Wenn wir nochmal zurück zum Gesetz kommen, ein weiteres Element ist die Streichung der Berichtspflicht für Kommunen. Dafür wurde öfter gesagt in den Diskussionen, ist eben wieder Bürokratieabbau, leichtere Prozesse und alles, was dazu gehört. Ja. Wie sehen Sie das?
Ja, also das ist auch etwas, was wir sehr, sehr bedauert haben, dass diese Berichtspflicht, das klingt ja wahnsinnig bürokratisch immer und jeder zuckt zusammen da erstmal. Also ich sage mal, um Möglichkeiten zu schaffen, dem Motto, tue Gutes und sprich darüber gerecht zu werden. Das hat leider der Landesgesetzgeber kurz vor Verabschiedung oder abschließender Diskussion zu dem Gesetz, hat ja diese Möglichkeiten nochmal aus dem Gesetzestext herausgenommen mit dem Hinweis, das würde zu viel Bürokratie erzeugen. Wir alle sind interessiert, dass es weniger Bürokratie gibt, das ist klar. Aber an der Stelle hätten wir uns schon den Mut gewünscht, des Landesgesetzgebers hier niederschwellige Möglichkeiten zu schaffen, wie eine Kommune darstellen kann, liebe Leute, schaut mal, dieser Spielplatz, dieses Feuerwehrhaus, dieses Gemeindehaus ist saniert worden mit Mitteln aus der Solar- oder der Windenergie. Da hätten wir uns Lösungsansätze gewünscht. Wir haben da eine Vorstellung gehabt. Ich ziehe immer um die Ecken mit meiner Idee, dass es ein Schild geben könnte, auf dem dann steht, diese Maßnahme wurde gefördert durch Mittel der Windenergie oder Solarenergie. Bapp, rangeklatscht, weiß jeder. Und es ist sichtbar. Und das ist das Wichtige, die Sichtbarkeit wäre damit gegeben. Das hat der Gesetzgeber nun ausgelassen. Wir befinden uns da weiterhin in einem intensiven Austausch mit den Kommunen, um da vielleicht eigene Lösungsansätze zu finden. Man muss in einer Kommune ein gutes Beispiel voranstellen, in der Hoffnung, dass es die anderen dann vielleicht mit nachmachen. Und das ist meine Hoffnung für die nächste Zeit.
Sie sind natürlich als Landesverband auch viel im Austausch mit den Unternehmen, weil Sie die ja auch vertreten in dem Sinne. Aus Gesprächen oder wie auch immer Kommunikation, haben Sie denn jetzt schon, welche Stimmen haben Sie dazu schon aus der Branche gehört? Welche Wirkungen nehmen Sie da schon wahr?
Die Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Das Gesetz gilt ab dem 01.01.2026. Also wir sitzen hier heute im Januar 2026. Also ist es aktuell noch etwas schwierig einzuschätzen, inwieweit da die Wirkung, also sozusagen dieses Gesetz jetzt die Wirkung entfaltet, die wir an mancher Stelle mit Sorge begleiten. Aber klar ist, und das signalisiert uns insbesondere die Branche, die Rückwurffrist ist wirklich ein Problem. Das ist eine Schwierigkeit, mit der man umgehen muss vor Ort. Es ist eine große Herausforderung, damit umzugehen. Darauf weisen insbesondere unsere Vertreter aus der Solarenergie darauf hin, dass sie damit wirklich Schwierigkeiten haben. Und daher, das wird so ein Stückchen die Zeit zeigen, aber es ist eben auch bekannt, dass manche Projekte jetzt schon sagen, das kriegen wir nicht mehr umgesetzt. Ob dann wirklich die Sonderabgabe der Punkt war, wo man sagt, das ist jetzt der Grund, dass wir dieses Projekt nicht realisieren können, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, dass die Sonderabgabe ein weiterer Baustein ist, der die Projekte weiter verteuert und die Projekte weiter sehr nah den wirtschaftlichen Belastungsgrenzen bringt. Und das ist dann sowas, um da auch bei dem Bild zu bleiben, wahrscheinlich dazu geführt hat, dass das fast zum Überlaufen gebracht wurde mit dieser Maßnahme. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das sich in Zukunft noch sehr deutlich zeigen wird oder könnte.
Unser Podcast heißt ja, was jetzt passieren muss. Und deshalb stelle ich zum Ende immer gern die Frage, was in dem und in dem Bereich jetzt passieren muss. Und das würde ich hier gern auch tun. Was muss passieren, damit diese Sonderzahlung kein zu großes Hindernis für den weiteren Windenergieausbau in Brandenburg sind? Braucht es da eine Gesetzesanpassung nochmal oder was, ja, wie sehen Sie das?
Was ich mir an der Stelle oder was wir uns an der Stelle immer wünschen, ist, dass der Gesetzgeber Verwerfungen oder Schwierigkeiten dann schnell erkennt und wir dann auch schnell darauf reagieren können und schnell auch nachsteuern können. Ob das ganze Gesetz in Gänze nochmal aufzusetzen sei, das kann ich jetzt an der Stelle nicht bewerten. Mir ist nur wichtig, wenn sich die Probleme weiter konkretisieren und man erkennt, dass dieses Gesetz wirklich große Schwierigkeiten mit sich bringt, dass der Gesetzgeber den Mut dann auch hat zu sagen, da müssen wir wahrscheinlich doch nochmal umsteigen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gern. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank an Sebastian Haase für das Gespräch. Wenn Sie Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de. Folgen Sie dem Podcast für mehr Folgen von Was jetzt passieren muss.